Einen wunderschönen guten Morgen aus den Riverside Studios in Berlin und herzlich willkommen zum Podcast It's All About von Henne und Jens.
Guten Morgen.
Zu Gast heute bei uns, wir sind wieder extrem happy, der Friedrich, der Prinz Pi.
Hi.
Ein unglaublich cooler Gast, wir freuen uns ganz arg, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Es ist echt so eine Ehre, dich mit dem Studio zu haben, dich in der zweiten Episode unseres schönen, kleinen, netten Podcasts dabei haben.
Die zweite Episode ist immer die beste, jedenfalls bei Star Wars war der zweite immer mein Lieblingsteil, richtig. Return of the
du bist Empire Strikes Back. Du bist ein Star Wars-Fan,
ne? Mega großer Star Wars-Fan, ja.
Warst du schon immer, hast du schon den Trailer gesehen für einen neuen Star Wars?
Natürlich, und? Klar. Ja, also ich finde jetzt halt die letzten drei Episoden, also die Disney-Episoden sozusagen, finde ich jetzt nicht so schlimm wie die ersten drei. Also so mit Jar Jar Binks, die Episode 1 bis 3 fand ich halt so richtig Horror. Ja. Aber die letzten drei sind schon geiler, aber sie sind irgendwie, finde ich, so zu vorsichtig. Weil man hatte zum Beispiel bei Episode 7 das Gefühl, es ist halt einfach nur ein Remake von dem allerersten Star Wars von Episode 4. Und das ist... Naja, okay, aber wir sind jetzt hier in Episode 2 von eurem Podcast und ich muss das dazu sagen, tatsächlich habe ich hier sehr, sehr lange gewohnt. Also wenige 100 Meter Luftlinie von hier war meine erste eigene Wohnung in der Görlitzer Straße und da in der Falkensteinstraße, die auch hier direkt um die Ecke ist, da hatte ich lange Zeit mein Büro und mein Studio im ehemaligen Royal Bunker und das hier ist sozusagen meine Hood gewesen, wo wir uns hier befinden.
Okay, ich dachte, du wohnst hier in der Ecke, ich wusste aber nicht genau wo, du bist aber umgezogen mittlerweile.
Ich wohne jetzt in Kreuzberg 61, das hier ist Kreuzberg 36, also nach den alten Postleitzahlen und ich wohne jetzt da, wo es ein bisschen, sage ich mal, ruhiger ist und ein bisschen mehr Kindergärten und Bioläden. aber die Bioladendichte, die wächst hier ja auch ganz rasant.
Hier sprießen sie ja, auf jeden Fall.
Hier kann man nur gut und gesund einkaufen für die Familie. Sehr, sehr schön.
Du bist aber im Westen Berlin groß geworden, in Charlottenburg?
Ja, genau. Nee, ich bin geboren in Charlottenburg. Mhm. Ich bin aber tatsächlich groß geworden ganz im Südwesten. Also unten in Zehlendorf, genau genommen in Schlachtensee. Das ist so, war früher fast ein Vorort, kann man sagen. Und das ist so ein Ort in Berlin, wo im Sommer immer alle hinkommen aus dem Rest der Stadt, weil da gibt es halt so super schöne Seen. Unter anderem halt den Schlachtensee, der sauberste Berliner See.
Der ist mega
schön,
ich war da schon im Sommer, ja.
Genau, und das ist so ein legendärer Platz und irgendwie die gesamte Stadt fährt halt irgendwie, also die jungen Leute in der Stadt fahren sozusagen mit der S-Bahn und so weiter dann halt immer raus im Sommer. Aber ansonsten will da halt irgendwie jemand hin. Und das ist halt, wenn du jung bist, ist es da relativ langweilig, weil es da einfach nichts gibt. So.
Ja.
So hier zum Beispiel in Kreuzberg, so, da kannst du halt für sehr wenig Geld viel essen. So, du kannst halt irgendwie rausgehen.
Also Lebensunterhaltskosten sind in Berlin immer noch, also gerade in Kreuzberg, unschlagbar. Das muss man
Du hast halt so eine super große Spätikultur, du hast halt irgendwie super viel, sag ich mal, gute Fastfood. Ja? Und du kannst halt hier irgendwie für früher waren es halt irgendwie 5 Euro, heute sind es halt irgendwie 10 Euro, aber du kannst halt irgendwie für relativ wenig Geld, kannst du halt hier irgendwie cool essen gehen. So.
Absolut, immer und noch. Und du kriegst auch alles. Und zwar jede Uhrzeit. Ich liebe das.
Und in Zehlendorf gibt es halt so gefühlt irgendwie so drei Italiener, die halt irgendwie nur von Investmentbankern und Zahnärzten frequentiert werden. Und die Qualität ist halt so auch nicht wirklich gut, aber es gibt halt nichts anderes und man stellt es dann halt nicht in Frage. Und die Lebensqualität in Kreuzberg ist durchaus eine andere, wenn du halt ein schmales Budget hast.
Ja.
Du kannst hier einfach geil leben und so ist es in vielen Bezirken, die irgendwie mehr so in der Stadt, Innenstadt sind. So.
Ja, mein erstes Studio war ja auch in Charlottenburg, als wir nach Berlin gezogen sind am Anfang und ich muss sagen, das ist schon eine richtig schöne Ecke da. Wir waren in der Kantstraße, da gibt es auch wahnsinnig viele Restaurants und das Stilwerk und so. Das ist schon wirklich eine super Ecke, aber abends irgendwie werden da schon auch ein bisschen die Bordsteine hochgeklappt.
Also
immer wenn ich spät aus dem Studio kam und spät meine ich echt 10 oder 11, jetzt nicht nachts, dann hast du vielleicht eigentlich nicht mal mehr eine Bar hat offen oder so. Und wenn du hier irgendwie um 10 in Kreuzberg aus dem Studio rauskommst, dann
machen die Leute erst auf.
Wachen alle auf und dann geht es richtig rund hier.
Also das ist doch eine ganz andere Subkultur hier.
Ich bin übrigens gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren. Sorry, das muss ich noch erzählen, weil ich habe mich so kaputt gelacht. Fahr hier über die Oberbaumbrücke. So ein schöner Tag. Es ist wirklich der Hammer. Ich genieße es voll und sehe natürlich vor den ersten Clubs, wo ich noch vorbeifahre, irgendwie 20 Taxen stehen und die Leute purzeln raus.
Ja.
Das fand ich richtig gut gerade.
Es ist halt geil, wenn du jung bist, hier. Aber wenn du halt deinen Rhythmus ein bisschen verändert hast, wenn du selber Kinder hast und so, dann ist es halt irgendwann ein bisschen anstrengend.
Mhm. Ja, nee, das, also ich würde meine Kinder hier jetzt nicht unbedingt rumlaufen lassen wollen. Also jedenfalls nicht um 10 Uhr morgens, wenn die Leute aus dem Club...
nicht Sonntagmorgens um 10 Uhr vom Workout.
Nee, auf gar keinen Fall. Ey, sag mal, wir haben ja jetzt wieder einen Gast mit dem Prinz Pi, mit dem Friedrich, der wieder irgendwie, so wie wir es uns überlegt haben, auch wieder uns beide irgendwie betrifft. Ich kenne eure Geschichte gar nicht wirklich. Wo und wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
Wie wir zusammengekommen sind.
Wie seid ihr zu einem Paar geworden?
Unser erstes Date. Unser erstes Date war, glaube ich, 2014 beim Hip-Hop Open in Stuttgart. Ich glaube, es war das vorletzte Hip-Hop Open, das es damals gab. Und es war dann nach der Show, du warst mit Casper Headliner an dem Abend.
Ja.
Unfassbare Show. Ich war da mit einer Freundin, glaube ich. Ja, genau, mit der Alex war ich da. Und nach dem Konzert waren wir ein bisschen Backstage und du warst ein bisschen abgeschieden da gehockt und wolltest ein bisschen deine Ruhe. Ich habe dich dann kurz angelabert, weil wir eine gemeinsame Freundin bei Diesel hatten.
Stimmt, ja.
Von der sollte ich dich grüßen und dann meintest du, hey, bleib doch mal kurz da, ich habe gerade Lust zu reden, so irgendwie. Und dann haben wir gesprochen.
Ja, voll, da haben wir uns angefreundet, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sogar so ein bisschen an die Stimmung von diesem Tag da. Das Hip-Hop Open war ja irgendwie also auch eins der großen Festivals in Deutschland, so wie das Splash, die halt irgendwie so eine Tradition hatten. Ne? Und es hat sich damals schon irgendwie so abgezeichnet, dass das bald nicht mehr so da sein wird und so. Und ja, ich erinnere mich dran. Ja, und seitdem sind wir eigentlich regelmäßig in Kontakt und gut befreundet so. Und ja.
Hast du noch einen anderen Bezug zu Stuttgart? Du bist auch, oder ihr seht euch ja auch immer wieder, ne?
Ja.
Aber du hast außer
Jens habe ich keine.
Nee. Und ich bin ja quasi auch von da.
Und es ist komisch, dass, auch wenn du keinen so einen Riesenbezug zu Stuttgart hast, ist Stuttgart doch so einer deiner Fanbases. Also Stuttgart
voll,
ist sofort ausverkauft. Letzte Tour durftest du zweimal gleich die Halle ausverkaufen. Das ist so, ich glaube, mit Berlin so, das ist deine größte Fanbase, oder?
Ja, und so München und Hamburg. Also halt, sage ich mal, so die... die großen westdeutschen Städte sozusagen oder ehemals westdeutschen Städte. Ja, ich mag auch Stuttgart gerne. Also so Stuttgart ist ja so ähnlich wie Berlin irgendwie so ein Epizentrum von vielen Künstlern. Ich meine, wir saßen früher lange mit Chimperator zusammen in einem Büro, wo die gerade nach Berlin gekommen sind.
War das aber nicht schon hier im Gebäude oder?
Nee, das war davor. Also
wo waren das?
Wir hatten davor in Schöneberg am Innsbrucker Platz gemeinsam so ein Büro und und ich meine, aus Stuttgart und auch dem Umfeld von Stuttgart kamen halt auch immer sehr, sehr viele Künstler, so überproportional viele Künstler gefühlt, hat man das Gefühl gehabt. Und so aus München kamen jetzt auch Leute, aber halt nicht so mega viele wie jetzt aus Stuttgart und der Area so. Und halt auch irgendwie viele Künstler, die ich persönlich mag. So, also zum Beispiel Tour, den ihr das letzte Mal da hattet. Und ich konnte zum Beispiel zu Tour, obwohl der ja aus einem ganz anderen, obwohl der ja aus, sag ich mal, einer deutlich kleineren Stadt kam und so, ne? Fand ich, hatte der immer sowas so universal Gültiges, wozu man so relaten konnte. Also das war nicht so das Dorf, sondern das, was die Welt von Tour ist, so eine Welt, die es genauso in Berlin gibt und gab. So habe ich das Gefühl gehabt und das hat mir immer total gefallen.
Kanntet ihr euch beide auch schon aus dem Royal Bunker oder habt ihr da nicht so viele Berührungspunkte gehabt?
Boah, ich glaube, wir kennen uns tatsächlich seit seinem allerersten Ding, was er beim Bunker gemacht hat.
Hast du die letzte Platte gehört von ihm?
Ja klar.
Und?
Also ich habe ja schon vor Jahren ihn immer gebeten, endlich mal irgendwie ein Soloalbum zu machen. Und ich finde die Platte sehr gut. Also sie bringt ihn als Künstler, finde ich, voll auf den Punkt. Es ist so, es ist ein bisschen schwierig. Guck mal, wenn du Fan bist von jemandem, dann wünschst du dir immer irgendwie, dass er eigentlich das, was du von ihm kennst, irgendwie nochmal macht.
Ja,
Also das, du möchtest, dass er das, weswegen du sein Fan bist, wiederholt eigentlich.
Also nochmal grau.
Eigentlich möchtest du nochmal grau hören, in meinem Fall jetzt so. Und dementsprechend stehst du dann halt irgendwie einer Form von Weiterentwicklung oder Veränderung halt immer irgendwie skeptisch gegenüber. Aber ich finde, dass das, was er gemacht hat, so, das ist kein großer Bruch mit dem davor. Also, es ist aber trotzdem auch irgendwie nicht stehen geblieben, so, sondern es ist halt irgendwie so, es ist nachvollziehbar, es ist geil, es ist frisch, es ist was anderes und es ist so, wie er schon immer war. Es ist irgendwie ein bisschen verkopft. Und es ist irgendwie so eine eigene geile Ästhetik und es ist halt irgendwie musikalisch, sowohl jetzt was seinen Gesang und seinen Rap angeht, als auch natürlich irgendwie die Produktion. Es ist halt einfach so, das ist halt so tadellos. So. Mhm. Da gibt's halt irgendwie nichts, woran du dich irgendwie reiben kannst und nichts, was dich irgendwie stört oder so. Mhm. Deswegen kannst du dich halt so voll auf den Inhalt konzentrieren. Und es ist ein Album, was ich jetzt nicht so, also was mich vielleicht irgendwie nicht so krass auf mich raufgetroffen hat wie damals Grau. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass ich vielleicht schon so ein bisschen älter bin und mhm. für mich Musik halt auch eine andere Rolle mittlerweile eingenommen hat. So.
Mhm. Ich fand, also wir haben das Album ja auch erst nach dem Podcast gehört, ganz normal zum Release. Und was mir super gut gefällt in dem Album ist, dass es sich wirklich auf eine Art und Weise nackt macht. Also es heißt Tour, es ist Tour. Und die Geschichten, die er erzählt, die Emotionen, die haben mich so fest ins Gesicht geschlagen jedes Mal, wo ich dachte, wow, also wie kann man mit Worten und mit Melodien so umgehen, dass es wirklich so komplett einen trifft und man so nackt ist. Also kein Geschichtenerzähler, der erzählt, was um ihn rum passiert, sondern nur erzählt, was ihm passiert, was er spürt, was er fühlt. Und das fand ich lyrisch richtig, richtig groß.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Henne, wo ja. kennt ihr euch beide denn eigentlich her? Die Geschichte weiß ich, kenne ich auch nicht.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ungefähr weiß ich es noch, aber wie genau das passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube...
Unfall.
Lief es damals trotzdem über die BMG, glaube ich, dass der Lore, mein Studiopartner und ich irgendwann die Anfrage hatten, beziehungsweise gehört haben, dass der Friedrich wieder für sein neues Album Songs, beziehungsweise Playbacks oder Beats sucht.
Ja.
Und daraufhin, wir haben uns riesig gefreut, wir hatten wahnsinnig Lust drauf. Und ich glaube, wir haben dann irgendwie 5, 6 so Dinger irgendwie in kürzester Zeit für ihn vorbereitet und rübergeschickt und irgendwann hat er sich dann bei uns gemeldet und wir haben uns gefreut wie die kleinen Kinder. Ich muss auch sagen, bis heute meine einzigste goldene Platte, die hier im Studio hängt, da hinten steht sie.
Kompass ohne Norden.
Wurde mir persönlich vom Friedrich und dem Vasi vorbeigebracht, was ich in dem Fall auch so als so schöne Geste empfunden habe.
Handgeliefert.
Ja, aber wirklich. Und vor allem, das war auch noch so ein Anruf und ich wusste gar nicht, was die wollten. Ich so, hey, wir müssen mal kurz reden, können wir heute Mittag mal vorbeikommen? Und dann kam sie mit der goldenen Platte rein und das ist, also, das muss ich nochmal Danke sagen, weil das finde ich so eine schöne Geste.
Ich danke euch für die geile Musik, Mann.
Bist du so eine ganz treue Seele?
Ja, schon. Hm. Ich finde aber halt auch, ich finde eigentlich, die Leute bei mir sind eher heterogen als homogen. Also, was ich damit meine ist, guck mal, ich habe in meinem Freundeskreis halt wirklich keine Leute, die so sind wie ich, sondern ich habe halt Leute, die sind wirklich jeder für sich eine spezielle und besondere Person. Mhm. Und ich würde sagen, das, was meinen Freundeskreis ausmacht, ist halt eher die Unterschiedlichkeit der Leute, die da drin sind, als irgendwie die Gleichförmigkeit. Mhm. So, die einzige Parallele, die es halt irgendwie gibt, ist, dass das alles irgendwie extreme Leute sind. So. Mhm. Das sind jetzt nicht irgendwie Leute, die einen 9-to-5-Job machen und damit halt irgendwie happy sind. Mhm. So. Sondern das sind halt Leute, die sind irgendwo auf irgendeiner Skala, sind die entweder ganz am Ende oder ganz am Anfang, aber die sind halt nie irgendwo in der Mitte, so, sondern die sind halt irgendwo ein bisschen ausgeflippt. Entweder die sind über-ehrgeizig oder die sind null-ehrgeizig. Entweder die sind halt irgendwie total geplant oder die sind komplett ungeplant. Aber die sind halt nicht irgendwie, die sind halt nicht irgendwo normale Leute, die ein normales Leben leben, was darin besteht. Ich gehe arbeiten, ich fahre irgendwie ein normales Auto und dann werde ich irgendwann befördert in der Firma und ich bin Angestellter. Also ich kann mit sowas nichts anfangen. Für mich ist so eine Gleichförmigkeit ist für mich etwas, was mich lähmt. Mhm. Ich mag irgendwie Sachen, die sich irgendwie immer verändern und dann auch mich sozusagen ein Stück weit verändern. Und für mich ist auch sowas wie das Zusammenleben mit meiner Familie, mit meinen Kindern, das ist für mich überhaupt nichts, was gleichförmig ist. So. Ich meine, natürlich gibt es darin irgendwie bestimmte Traditionen und Konstanten, aber es ist etwas, was sich für mich immer wieder verändert. So, wenn jeder, der irgendwie Kinder hat, der weiß, dass die halt irgendwie jedes halbe Jahr kommt da irgendeine krasse Veränderung in der Persönlichkeit, geht da irgendeine Tür auf oder so. Und wenn du halt nah an deinen Kindern bist, also wenn du wirklich jetzt so ein Elternteil bist, der halt, der da mit dabei ist, so, dann affektiert dich das auch. Ja. Und du profitierst davon auch, weil du dich immer weiterentwickelst, weil du jedes Mal, wenn du bei den Kindern was siehst, denkst du immer daran, okay, wie war das bei mir damals? Wie habe ich mich damals verhalten? Wie haben sich damals meine Eltern verhalten? Habe ich mich damals richtig verhalten? Haben meine Eltern sich richtig verhalten? Kann ich mich jetzt irgendwie anders verhalten oder vielleicht sogar besser verhalten? So, alleine Kinder sind schon immer irgendwie so ein Ding, was alles in dir erneuert. So, schon. Das ist einfach
ja, die dich auch immer wieder auf eine neue Probe stellen wahrscheinlich. Ne?
Ja, und die verschieben halt auch deine Grenzen immer wieder nach oben. So. Ja. Weißt du, du kommst halt an sowas ran. Genauso ist es bei mir halt beruflich auch. Ich versuche halt immer wieder was Neues zu machen. Ich habe vor so 2 Jahren etwa, kam halt Flair an und meinte, ey, ich habe hier diese Marke, maskulin, und wir gehen damit jetzt hier zu DevShop und hast du nicht Bock, da was zu machen und einen neuen Namen und bla, und lass uns mal irgendwie das Ding nochmal irgendwie neu erfinden. Und dann haben wir halt angefangen, dafür zu arbeiten und haben uns halt überlegt, wo das hingehen könnte und so. Und ich hatte halt irgendwie die Idee für dieses Ghetto-Sport-Namen-Ding so. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich geil, und haben uns halt so ein Konzept gemacht, und aber auch diese Marke. Wir hatten überhaupt gar keine Ahnung davon, wenn du so willst. Ja? Mhm. Also ich hatte vorher noch nie. Immer
wieder Learning by Doing quasi.
Es ist so Learning by Doing, und jedes Mal verschiebst du halt deine Grenze neu, weißt du? So, wenn ich überlege, was wir allein für diese Marke quasi uns an Wissen herangeschafft haben und was wir da so generiert haben, es ist alles so, du bist so ein bisschen wie so. Du bist so wie so jemand, der halt nur lernen kann durch irgendwelche Fehler. Jedes Mal, wenn du irgendwie ein Ding machst, was nicht funktioniert, dann weißt du, okay, das funktioniert nicht. Wenn du irgendwie einen Pullover machst, der schwarz ist und der läuft halt, dann weißt du aber nicht, läuft der Pullover, weil er schwarz ist, läuft der, weil der Druck da drauf ist, läuft der irgendwie, weil da eben kein Druck drauf ist, läuft der, weil der Fit geil ist oder was, du weißt es nicht. Ja. Wenn du aber halt irgendwie, wenn du halt irgendwie ein Ding machst, was nicht funktioniert, dann weißt du das, und du machst halt mega viele Fehler in diesem Prozess.
Also du bist auch einer, der durch Fehler lernt.
Total. Ich meine, jeder lernt irgendwie nur durch Fehler, glaube ich.
Ja. Ja, also ich auf jeden Fall für meinen Teil auch. Ich habe, glaube ich, auch jedes Schlagloch mitgenommen, aber jedes Mal, beziehungsweise anfangs ist mir manchmal noch passiert, dass ich es wieder mitgenommen habe. Oder kennst du das auch, dass man einen Fehler zweimal macht? Du guckst so, du kennst es.
Ja.
Passiert mir nicht.
Doch, na klar kenne ich das auch.
Und das ärgert einen dann irgendwann so dermaßen, dass es wirklich nicht mehr passiert. Dann geht man einmal noch den Weg und dann.
Ja, aber guck mal, du hast halt, jeder Mensch hat doch halt irgendwie so dieses Ding in sich drin. Vielleicht hat dich der Fehler irgendwie vorher noch nicht genug affektiert, dass du gelernt hast, dass du den nicht nochmal machen darfst. So.
Absolut.
Und spätestens, wenn diese Grenze bei dir überschritten ist, dann sagst du halt, okay, jetzt ist aber auch wirklich irgendwie Schicht im Schacht, jetzt mache ich das nicht normal.
Ja.
Aber um zurückzukommen auf diese, dieses Neulernen oder dieses auch irgendwie Neuerfinden von Dingen so, ich denke, das ist im Leben total wichtig, dass du da beweglich bleibst und dass du da nicht alt wirst. Und ich versuche mich halt fernzuhalten von Leuten, die halt diese Beweglichkeit nicht haben. Weißt du, die meisten Menschen, die entscheiden, was ihr Leben ist, in einem Zeitraum, wo sie eigentlich noch nicht dafür reif sind, es zu entscheiden. Wenn du in der Schule bist, ja, als ich so 16, 17 war, und das ist ja, also die Leute machen ja heutzutage mit 17 schon irgendwie Abi, ne? Ist ja irgendwie kürzer so. Dann damals war das so, du hattest noch dieses Jahr irgendwie Bund oder halt irgendwie Zivi, wo du auch nochmal nachdenken könntest, auch das gibt's heute nicht mehr, so dieses Bedenkzeit. Dann hast du damals, dein Studium ging früher so, also ich habe auf Diplom damals studiert, das war, die Regelstudienzeit waren 5 Jahre. Heutzutage gibt's ja viel mehr so eine Bachelor-Sachen.
3 Jahre, genau.
Ja. Genau, und ich meine, es gibt halt Leute, die sind durchaus, wenn die mit 17 irgendwie Abi gemacht haben, dann sind die quasi mit 20, sind die schon fertig so.
Dann
haben sie eigentlich teilweise schon die Weichen gestellt für den Rest ihres Lebens, bis zu dem Zeitpunkt, wo die pensioniert werden, ziehen die dann vielleicht etwas durch. Ich wusste mit 20 überhaupt noch nicht, wer ich bin, und ich wusste auch nicht irgendwie, was ich machen will, und ich bin jetzt bald 40 und ich definiere das trotzdem irgendwie noch jedes Jahr ein Stück weit neu. Wie gesagt, seit 2 Jahren mache ich halt irgendwie diese Klamotten und es liegt mir mega und es macht mir mega Spaß und ich intensiviere das auch so, aber vielleicht habe ich dann irgendwie in 2 Jahren wieder irgendwie ein anderes Ding, was mir irgendwie Spaß macht. So vor 3 Jahren habe ich angefangen irgendwie diese ganzen Tonstudio-Geräte irgendwie zu bauen, weil mich das interessiert hat. So.
Du bist eigentlich ein total Verrückter und du holst dir auch immer wieder neue Aufgaben, die dich wahrscheinlich auch in einem
Maße. Aber ich finde, das musst du machen.
Halt. Ich liebe das. Ich stelle mich auch immer gerne wieder neu auf, um auch manchmal wieder so ein bisschen so ein Stück. Also Angst ist das falsche Wort, aber weißt du, ich meine so ein sich irgendwie wieder auf die Probe zu stellen ein bisschen und zu gucken irgendwie davor, das ist eine Aufgabe, die liegt mir vielleicht erstmal gar nicht so, aber es ist halt dann auch wieder, man wird ein Stück besser in seinem Leben, wenn man sich Dingen stellt, finde ich.
Voll. Ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema Lernen unser Antrieb? Also eigentlich lernen wir ja, um Dinge zu perfektionieren, besser zu machen, aber ist vielleicht nicht das Lernen, was uns wahnsinnig Spaß macht? Ich freue mich zum Beispiel immer, Friedrich, wenn du mir mal wieder ein Buch schickst. Dann weiß ich, okay, da will er mir was mit sagen, da ist was, wo er was draus gelernt hat, wo er was draus gezogen hat, und die Bücher, die lese ich dann immer sofort und lerne dann immer wahnsinnig viel. Und dieses Lernen per se macht Spaß. Henne, auch das ist ein Grund, warum wir diesen Podcast eigentlich machen. Wir fanden Podcast irgendwie spannend, wir fanden unsere Gespräche auf eine Art und Weise spannend und wir wollten lernen, wie es geht so. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt mal. Und wir wollten erst mal ein paar Probeaufnahmen machen. Daraus wurde dann eine halbe Probeaufnahme.
gar nichts abgecheckt. Genau.
Die zweite Probeaufnahme ging dann auch gleich online mit einem wirklich wunderbaren Feedback. Wir waren wirklich geflasht, was da draußen auch passiert ist, was wir ein Feedback von den Leuten bekommen haben, denen es Spaß gemacht hat, offensichtlich. Und wir lernen. Und ich finde, ich merke gerade für mich in dem Gespräch, dass vielleicht wirklich dieses Lernen der Antrieb ist und nicht dieses Ziel, sondern immer neu zu lernen, neu zu entdecken, sich selber zu entdecken, was man eigentlich kann. Du meintest gerade mit Ghetto-Sport, du wusstest vorher gar nicht, dass du Klamotten designen kannst. Du hast über Keine Liebe Gang deine eigene Marke irgendwie aufgezogen. Aber Ghetto-Sport ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da gibt es viel mehr Kollektionen. Da gibt es jetzt Frauenklamotten, da gibt es Cuts und so weiter. Du hast auch da viel gelernt über Bücher, über Farben, über Materialien. Bist ja da wirklich jemand, der sich komplett reinliest. Ist Lernen unser Antrieb?
Nee, ich finde Lernen ist, also bei mir jedenfalls nicht. Mhm. Für mich ist das einfach Macht sozusagen, das absolute der absolute Antrieb, und ich meine das jetzt nicht wie irgendwie so ein, nein, lass mich das mal ein bisschen erklären.
Deswegen auch das Imperium schlägt zurück.
Lass mich das ein bisschen erklären. Ich meine damit nicht irgendwie Macht, wie irgendwie ein Kaiser, der über ein riesiges Reich regiert. Ich meine Macht als Gegensatz zu Ohnmacht. Mhm. Wenn du ein Kind bist, dann bist du ohnmächtig. Mhm. Die Erwachsenen kontrollieren deine Welt, die Naturgewalten kontrollieren die Welt, du hast keinerlei Selbstbestimmung.
Ja.
In dem Moment, wo du etwas Kontrolle über irgendeine Sache erlangst, wenn du zum Beispiel selber rausfindest, ich weiß, wie ich mir selber ein Brot schmieren kann, ich weiß, wie ich selber das Licht an- und ausmachen kann, hast du Macht gewonnen und hast halt die Ohnmacht beseitigt. Wenn Menschen sich ohnmächtig fühlen, dann, und die Menschen in dieser Gesellschaft, Dankeschön, fühlen sich die ganze Zeit ohnmächtig, weil sie die ganze Zeit das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss auf die Prozesse in der Öffentlichkeit, sie haben keinen Einfluss auf die Höhe der Steuern, sie haben keinen Einfluss auf das, was sie irgendwie als Gehalt kriegen oder nicht kriegen. Die Leute kriegen permanent, leben sie in einem Zustand von Ohnmacht. Und jedes Stückchen, was du dir als Mensch sozusagen erarbeiten kannst, wo du diese Ohnmacht beseitigen kannst und sagst, ich habe jetzt eine Fähigkeit gewonnen. Mhm. Ich kann jetzt selber beispielsweise handwerken. Mhm. Ich kann jetzt selber dafür sorgen, Geld zu verdienen für meine Familie. Ich kann selber mein Auto reparieren. Mhm. Ich kann selber einen Song schreiben. Ich kann selber ein Bild malen. Ich kann selber einen Film drehen. Was weiß ich. Egal, was du sozusagen an Können erwirbst, das gibt dir halt das Gefühl, diese Ohnmacht zu besiegen und selber ein Stück Macht zu haben. Und damit meine ich wirklich nicht irgendwie andere Leute zu beherrschen oder zu unterdrücken oder irgendwie sowas. Ich meine wirklich einfach nur das Gegenteil von Ohnmacht, von Unvermögen, von fremdgelenkt oder gesteuert zu werden oder das Gefühl zu haben, man könnte nichts ausrichten. Und du bist als Mensch total oft an einem Punkt, das ist natürlich in unterschiedlichen Altersstufen so, wo du merkst, andere Leute haben Macht über dich und du willst die weghaben. Als Jugendlicher ist der erste Konflikt, den du hast, mit den Eltern und mit der Schule und mit so, sage ich mal, sowas wie der Polizei. Da sind Leute, die sagen dir halt irgendwie, du bist zu jung, um zu rauchen oder zu kiffen oder zu trinken. So. Das gefällt dir nicht. Ja. Dann hast du Leute, die sagen dir, du darfst dies, also deine Eltern sagen dir, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht, du darfst nicht so lange rausbleiben, du darfst nicht das machen, was du eigentlich möchtest. Du hast immer Leute, die dir irgendwie die Macht über dich haben und die dir sagen, du darfst das nicht. Es gibt auch viele Leute, die sind irgendwie in Beziehungen gefangen, wo ihnen ihr Partner halt irgendwie sagt, hey, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht, aber du würdest es halt eigentlich gerne machen.
Ja.
Du musst dich davon emanzipieren und du musst halt irgendwie eine Beziehung finden, wo derjenige sagt, hey, du kannst alles machen, was du willst, weil für mich ist das okay und du musst es zu demjenigen auch sagen und dann hast du irgendwie eine gute, aufgeräumte, funktionale Beziehung. Aber an dem Moment, wo einer irgendwie ein Defizit hat und sagt, ich fühle mich ohnmächtig, weil jemand anders mir etwas verbietet, was ich eigentlich möchte, dann geht das nicht mehr. Also das wird halt irgendwie unweigerlich, wird es halt irgendwie in einer Revolution enden.
Ja.
Und dann wird das Ding halt irgendwie zerbrechen, weil so ist es halt immer. Wenn dieser Unmut über diese Ohnmacht halt irgendwie wächst, dann geht das Ding halt hoch. Und genauso ist es auch politisch. Wenn die Leute das Gefühl haben, oder wenn ein großer Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, es kann nicht irgendwo demokratisch mitentscheiden und sie würden irgendwie regiert von, weiß nicht, einer Person oder irgendwie einem Kreis von kleinen Personen, die überhaupt nicht darauf hört, was jetzt die Interessen von der Mehrheit sind. So. Das ist immer der Punkt, wenn irgendwie eine Revolution stattfindet.
Sind wir gerade politisch in einer Ohnmachtssituation? Fühlen wir das gerade, fühlt gerade die Gesellschaft da draußen oder gehen wir gerade wieder einen anderen Weg? Jetzt das Thema Friday for Future ist ein Thema, wo endlich mal wieder Jugendliche auf die Straße gehen.
Das ist ja zum Beispiel ein Ding, wo junge Menschen merken, sie machen etwas und es hat einen Effekt. Und wenn das sozusagen nur der Effekt ist, dass es in der Öffentlichkeit debattiert wird, ob sie das jetzt machen sollten oder nicht. Aber sie haben nicht das Gefühl, sie machen das und es interessiert keinen Schwein. Ja.
Aber jetzt pass mal an, was mich wirklich interessiert. Irgendwie, du machst Musik, du bist im Bereich Video unterwegs, du bist irgendwie Grafiker, du baust Studio-Equipment und du baust Kaffeemaschinen und oder irgendwie.
Macht Mode.
Gibt es denn einen Bereich, der dich einfach so gar nicht interessiert? Gibt es irgendwas, wo dich so prinzipiell überhaupt nicht reizt? Oder hast du einfach auf alles, was es zu bieten gibt im Leben Bock?
Boah, ich habe auf so krass viele Sachen Bock. Ich hätte voll gerne mal irgendwie einen großen Garten, den ich machen kann.
Ja.
Das fände ich interessant. Ich mag voll gerne Architektur. Mhm. Ich würde sehr gerne mal selber ein schönes Haus konzeptionieren. Mhm. Ich mag Kochen natürlich sehr gerne. Also ich koche selber auf so einer, sag ich mal, Amateurebene ganz gut, glaube ich. Aber ich würde gerne mal auch irgendwie ein Restaurant machen.
Ja, wirklich? So. Ja,
voll gerne, ja. Es gibt einfach viele Sachen, die ich gerne lernen würde. Ich mag Autofahren gerne. Ich würde voll gerne mal richtig Rennen fahren.
Echt? Oh.
Ich würde, es gibt so einige Sportsachen, die ich einfach gerne mal ausprobieren würde. So. Ich würde gerne mal lernen, richtig zu klettern. Ja.
Aber viele nichts, Sachen. Also aber nichts, was dich nicht irgendwie, kein Bereich, den du ausschließen würdest.
Ballett. Ja.
Also, Ballett tanzen lernen.
Boah, ich würde gerne richtig gut tanzen können. Ich glaube, wenn du gut tanzen kannst, das ist eine schöne Sache. Weißt du, jeder Bereich kann dir Spaß machen, wenn du halt dafür offen bist. So.
Absolut, so. Ja.
Und wenn du sagst, du würdest gerne mal, so wie ich dich kenne, wirst du das irgendwann mal. Du wirst irgendwann mal klettern lernen, du wirst irgendwann mal ein Haus konzipieren. Wir sind, glaube ich, alles drei Jungs, die viel denken, die viel am Machen sind. Wann kommt ihr zur Ruhe? Also ich habe so gerade in der letzten Zeit so das Gefühl, viel zu viele Gedanken, viel zu viel fickt gerade meinen Kopf und ich komme gerade nicht mehr so richtig zur Ruhe. Also ich verliere die Phase, wo ich dann wirklich einfach nur noch da bin und sein kann. Und mit den Kindern funktioniert das ganz gut, aber ansonsten habe ich so das Gefühl, ich komme nicht mehr so richtig zur Ruhe und das wiederum strengt an und hemmt dann wiederum, wieder was Neues zu machen, was Neues zu lernen. Und wie schafft ihr das, zur Ruhe zu kommen? Braucht ihr das überhaupt? Also ich fühle gerade, ich brauche es, ich krieg's nicht so auf die Kette momentan. Mag auch in der Lebensphase liegen, ich weiß es nicht, aber wie kommt ihr zur Ruhe?
Also es gibt da, für mich gibt es eigentlich so einen relativ einfachen Trick, wie ich das jedes Mal hinkriegen kann, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und zwar, du lebst halt in dieser permanenten Anstrengung. So bei dir ist das auch so, du machst ja super, super viele Dinge parallel und gleichzeitig bist halt geistig immer rotieren immer die Räder und so. Ne? Und es gibt für mich eigentlich nur einen todsicheren Mechanismus, mich komplett zu entspannen. Und dieser Mechanismus ist, wenn ich mich so sehr belaste körperlich mit etwas, dass ich wirklich an nichts mehr denken kann, dass ich meinen Kopf dazu zwinge, ein Standby zu machen. Und bei mir ist das Boxen.
Weil du bist auch im Boxen, oder was?
Ja, wenn du halt irgendwie Boxen machst und du sparst halt mit jemandem, du kannst halt einfach nicht mehr, also du kannst es dir nicht mehr leisten, dein Gehirn für irgendwas anderes zu benutzen, außer halt irgendwie zu reagieren. So, du musst dein Gehirn in so einen Modus versetzen, wo du jetzt einfach aufpasst, möglichst wenig auf die Fresse zu kriegen oder gar nicht auf die Fresse zu kriegen. So. Weil wenn du an irgendwas anderes denkst und wenn das sozusagen auch nur irgendwie 5% kriegst von deinem Gehirn sind, dann kriegst du halt so ein Ding rein. Und auch das ist gar nicht so schlimm, weil in dem Moment, wo du halt so ein Ding reinkriegst, ist dein Körper so damit beschäftigt und auch dein Kopf damit so beschäftigt, diesen Schock zu verarbeiten, dass spätestens dann du quasi dich so weit davon entfernst von allem, was dein Bewusstsein irgendwie nervt und lähmt und so, dass du dann danach total entspannt bist. Und es ist auch diese, es ist wirklich so, es gibt wenig Sportarten, die dich so zwingen, am Ball zu sein, wie so eine Kampfsportart. Ich bin ein wirklich beschissener Boxer. Ich kann überhaupt nicht richtig gut boxen.
Ich hab hier zwei Paar Handschuhe, wenn nein.
Also, ich bin wirklich nicht gut da drin.
Ich bin auch nicht gut.
Es geht mir einfach nur darum, mich da zu entspannen und mich körperlich so sehr auszupowern und so sehr da in diesen Moment zu versetzen, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. Guck mal, wenn du Fitness machst, so, du hörst dabei irgendwie Musik, du hast alle Muskelgruppen komplett getrennt, du machst halt mal irgendwie deinen Bizeps, dann mal deinen Trizeps, dann mal die Schultern, so. Du kannst die ganze Zeit dabei nachdenken. Wenn du irgendwie joggen gehst, ist es auch so. Du läufst halt irgendwann von selber und hörst halt irgendwie Musik. Du kannst dabei gut nachdenken beim Joggen. So. Mhm. Vielleicht ist es so irgendwie, wenn du irgendwie einen Mannschaftssport richtig gut durchziehst. So, da kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie etwas ist, wo du dann wirklich irgendwie abschalten kannst, weil du dann so in diesem Spiel aufgehst, ob das jetzt irgendwie nur Fußball ist oder was auch immer. So. Aber ich bin kein guter Mannschaftssportler.
Also über Sport kommt ihr runter, über den körperlichen kompletten Aufgabe.
Körperliche Zerstörung
auf eine Art und Weise. Aber es sind dann auch noch von außen gesteuerte Themen. Also bei mir ist es manchmal so, bei einem richtig guten Konzert, bei einem richtig schönen Konzert, Nils Frahm zum Beispiel, auf den Konzerten, wo ich war, da bin ich einfach weg, da tauche ich komplett weg, dann tauche ich in diese Melodien, in diese Töne auch ein. Es ist bei guter Musik manchmal so, es ist bei guten Partys selten so. Also wirklich, das kommt vielleicht noch ein-, zweimal im Jahr vor, dass ich mich in einer Party komplett verliere und nur noch am Tanzen bin oder wenn ich ab und an mal auflege, dann passiert das auch, dass mein Kopf ausgeht und ich nur noch einfach da bin und Musik bin und Entertaining bin. Das ist dann schon auch schön, aber das ist dann immer so eine Phase und meistens ist es dann unabhängig von Alkohol oder Drogen, kommt trotzdem der Kater danach auf eine Art und Weise. Also nach so einer tollen Platte, die dich einzieht, nach einem tollen Konzert, das du gesehen hast, kommt danach dann der Kater irgendwie gefühlt. Du gehst dann raus und denkst so, okay, das waren jetzt anderthalb Stunden, die haben mich komplett bewegt. Mhm. Ja. Wo bin ich jetzt eigentlich und wer bin ich eigentlich? Und
du bist ausgepowert auch dann.
Genau.
Was dich ausgelaugt.
Echt, was sich emotional auch mitnimmt. Lass uns ein bisschen über vielleicht über Musik sprechen. So in den letzten Wochen, gab es irgendwelche Platten, gab es irgendwas, was euch bewegt hat?
Oh ja, voll. Also ich habe halt selber mega viel Musik gemacht. Mhm. Also ich bin jetzt so, also ich werde ja dieses Jahr tatsächlich 40. Yeah. Und ich hoffe, man sieht es nicht.
Nein, aber überhaupt, 30.
Überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall will ich mir sozusagen selber zum Geburtstag, zum Geschenk machen, einen ganz besonderen, schönen, großen Release zu machen dieses Jahr. Und da arbeite ich natürlich daran. Und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr in meinem Leben so viel Spaß daran gehabt, Musik zu machen, wie in den letzten paar Monaten. Also ich würde sogar sagen, ich hatte noch nie so viel Spaß wie jetzt. Und ich war auch noch nie so produktiv. Mhm. Und ich habe halt auch Musik gemacht mit Kollegen von mir. Und das Zusammensein mit denen hat mich unheimlich inspiriert. So, weil ich war immer so jemand, der ganz alleine gearbeitet hat, weißt du, ich bin immer so ins Studio gegangen und dann war ich da vielleicht irgendwie mit einem Produzenten und so und meistens habe ich mir dann irgendwie die Musik mitgenommen und habe dann zu Hause irgendwie geschrieben oder so, aber das habe ich komplett umgeworfen, dieses Konzept, und ich mache das jetzt mittlerweile so, ich gehe halt irgendwie ins Studio, dann komme ich da halt an, Und dann mache ich halt irgendwie 5 Songs und dann ist es halt morgens um 6 und dann gehe ich halt raus aus dem Studio und dann war es das halt. Mhm. Aber ich schreibe halt alles direkt im Studio, ich mache halt die Musik mit den Leuten direkt im Studio.
Wo ist denn dein Studio gerade? Du bist auch nochmal umgezogen.
Nee, ja? Wir sind studiolos, wir sind ja hier, wir waren ja hier um die Ecke, wir sind hier rausgeworfen worden. Du warst
mit meinem Nachbar irgendwo, mit Mirko drüben, in, ne?
Genau, ich war bei Mirko Schaffer daneben.
Genau.
Mhm. Genau, und dann, ja, eigentlich bin ich gerade so studiolos, ich miete mich halt immer irgendwo ein. Ich habe jetzt zum Beispiel viel im Red Bull Studio gearbeitet und
das ist ein schönes Studio auch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein geiles Studio. Und dann bin ich bei da hinten bei Marek Pompetzki und Paul Nizza. Da haben wir gearbeitet. Dann haben wir hier im Studio 25 gearbeitet. Ja. Das ist da hinten.
Halt. Deine Boxen stehen, glaube ich, nämlich auch bei Mirko.
Die noch stehen noch bei Mirko, genau. Bei Mirko habe ich auch ein bisschen gearbeitet. Genau. Und ja, also, es, weißt du, für mich ist mittlerweile das Studio eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie mein Studio ist oder das Studio von jemand anderem oder so. Aber aber ich zelebriere das Musikmachen ganz anders. Ich weiß das viel mehr zu schätzen. Und ich arbeite halt das erste Mal in meinem Leben wirklich mit Leuten zusammen, dass ich mit denen gemeinsam Musik generiere. Aber wie meinst
du das? Bist du dann auch mit anderen Künstlern, andere Texter mal? Oder redest du von Produzenten?
Ich meine, sowohl als auch. Also ich habe zum Beispiel viel mit Samra und Kapi gearbeitet. So.
Die waren gerade hier auch bei uns im Studio, bei Malern drüben.
Ah, geil, ja. Und das ist halt so, weißt du, das sind halt junge, hochtalentierte Künstler. Mhm. Und ich wollte früher nie mit anderen Künstlern gemeinsam im Studio sein. Also das war einfach nie so mein Ding. Ich war eher so der Streber, der so alleine seine Texte gemacht hat, so im stillen Kämmerlein.
Du hattest auch nie viele Features, ne? Erst auf dem letzten Album sind jetzt für mich so ein bisschen die ersten Features mit aufgetaucht.
Ja, genau. Ne? Also naja, schon ab und an mal, aber so wie du sagst, schon seltener, ja. Mhm. Und weißt du, so ein, das Ding ist, ich hab sowas gelesen, das hat mich super beeinflusst. Da hat halt irgendwie ein Typ gesagt, ey, ich will Musiker werden, und so ein A&R hat ihm dann eine Mail geschrieben, eine Absagemail, warum er kein Musiker ist. Und die Begründung, die er zu ihm gesagt hat, ist so, ey, guck mal, du kommst irgendwie aus deiner kleinen Stadt und wahrscheinlich bist du in deinem Freundeskreis einfach so der Typ, der am krassesten Gitarre spielen kann, der am krassesten irgendwie singen kann, der irgendwie vielleicht ganz gut texten kann, der irgendwie so, vielleicht giltst du unter all deinen Freunden irgendwie als ein guter Musiker. Mhm. Nur das Ding ist, in deinem Freundeskreis sind keine guten Musiker. So, das sind alles Amateure, das sind alles deine Freunde, so, die haben keine Ahnung von guter Musik. Und wenn du ein wirklich guter Musiker werden willst, dann musst du dich halt mit den besten Musikern umgeben, die du halt irgendwie finden kannst.
Ja.
Weil nur wenn du neben denen stehst, dann hast du irgendwann das Gefühl, du kommst dann rein und denkst, ich will irgendwann auch mal so gut werden wie die.
Ja.
Und irgendwann bist du dann auch so gut und dann ist es halt irgendwie ein Wettkampf mit diesen Leuten und du hast halt diese Competition. Und ich habe das halt früher nie gemacht. Ich war halt früher immer allein und die einzigen Leute, die quasi zu meiner Musik eine Meinung hatten oder die irgendwie gesagt haben, ja, ist cool oder ist nicht cool, das waren halt irgendwie schon meine Vertrauten und Freunde, aber das waren quasi keine...
Wahrscheinlich auch, ne?
Zum Beispiel, aber das sind keine anderen Musiker gewesen, so, weißt du? Und es waren auch keine anderen Rapper, sondern dann eher irgendwie so Produzenten, so, ja? Und Produzenten gucken halt anders darauf als jemand, der auch selber textet. Und ich habe jetzt...
Komplett, ja.
Ich habe halt mit denen zum Beispiel einige Sachen gemacht, speziell mit Samra so. Und das hat mir total viel gegeben, mit so einen Leuten da zu sein, für die halt Musik eine ganz andere Sache ist, als für alle anderen Leute, mit denen ich vorher gearbeitet habe.
Mhm. Das sind ja auch Menschen, die wird man dir gerade gar nicht zuordnen als Musiker. Also weder ein Kapi, noch ein Flair, noch ein Samra hätte ich dir jetzt zugeordnet. Und Flair, lass uns vielleicht mal kurz über Flairs Album reden, ist jetzt zum Beispiel jemand, den ich von Beginn an verfolge. Ich glaube, ich habe ihn auf eine Art und Weise unterschätzt oder er hat sich entwickelt, ich weiß es nicht genau. Die letzten ein, zwei Platten, gerade die Kolucci, finde ich, plötzlich spricht er zu mir, plötzlich verstehe ich ein bisschen mehr, was er erzählt, plötzlich fühle ich mehr Mucker drin. Ich weiß auch nicht warum. Also das war,
er ist halt einfach jetzt eher selbst geworden.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Er redet jetzt mit mir, er spricht jetzt mit mir. Und ich würde auch gerne das Vermächtnis, heißt glaube ich die letzte Single, auf unsere Playlist packen. Wir haben nämlich eine Playlist, eine It's All About Playlist. Link ist dann auch in der Beschreibung drin. Weil das auch so ein Song ist, der sehr, sehr ehrlich ist irgendwie. Und
voll.
Du hast ja auch im Video einen schönen Cameo-Auftritt, wie du da um deinen Freund trauerst am Grab, gemeinsam mit Sido und anderen Kollegen.
Ja, Mann.
Schöne Nummer geworden auch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn unterschätzt habe, aber gerade fange ich an, ihn zu fühlen, was ich nie geglaubt hätte.
Ja.
Und echt ein schönes Album, ein schönes Storytelling drin.
Ja, aber guck mal, der hat halt auch über die Jahre immer an sich als Musiker gearbeitet. Mhm. Und er hatte halt von Anfang an halt irgendwie eine Vision. Und der hat halt auch an diese Vision geglaubt, als kein anderer daran geglaubt hat. Und das ist halt das, was du als Künstler machen musst. Und das ist halt so, wenn du schon lange Musik machst, dann stehst du auf so einem Sockel an Werk, was du irgendwie geschaffen hast. Und du hast eine Erwartungshaltung von deinen Hörern an dich. Und du willst deine Hörer natürlich nicht vor den Kopf stoßen, weil das sind ja Leute, die du auch, also nicht mal irgendwie so aus dem Grund, dass du irgendwie nicht willst, dass die das dann nicht mehr kaufen, nicht mal so aus materiellen Gründen, sondern einfach, das sind Leute, die haben dich in den Jahren so wertgeschätzt, dass sie deine Musik gekauft haben, zu deinen Konzerten gekommen bist. Du willst diese Leute nicht abfacken. Das sind deine Freunde sozusagen. Mhm. Ja, das sind halt irgendwie Leute, die liegen dir auch am Herzen und du hast mit denen halt irgendwie die intensivsten Zeiten in deinem Leben vielleicht irgendwie geteilt. Mhm. Ja? Für die Leute ist das total intensiv, so ein Konzert, so wie du das gesagt hast. So. Es war ein krasses Konzert auf diesem Hip-Hop-Oben. Das ist auch für mich sind diese Konzerte immer super wichtige, tiefe Momente. Ja. Und auch ich habe die bei mir abgespeichert. So. Auch ich weiß noch irgendwie, wie das irgendwie damals war, ja, auf diesem Konzert, was da irgendwie für eine Stimmung war und ja, mit was für einem Gefühl du auf die Bühne gegangen bist und mit welchem Gefühl du dann vor allen Dingen runtergegangen bist. So, das weiß ich alles noch so. Und das sind halt Leute, die liegen dir so am Herzen, du willst sie nicht abfacken. Aber trotzdem willst du halt irgendwie die Musik machen, die irgendwie aus dir herauskommt und du willst halt diese Leute, du willst denen eine Hand geben und willst denen das verständlich machen, warum das geil ist. Und das ist etwas so, Flair hat das jetzt quasi, hat diese Formel für sich, für seine Musik, hat er die jetzt seit 2-3 Alben ausformuliert. Es gab bei ihm so diesen Punkt mit Epic, das war so das Album, da wurde der Schalter umgelegt und ab dem Punkt ist er sozusagen zu dem, hat er sich richtig herausgeschält, hat er sich rauskristallisiert und hat sich selber so klar gemacht als Künstler, wer er ist, wie sein Sound ist, was seine Themen sind. So, ne? Und das finde ich total gut, dass er das noch gemacht hat, weil auch er macht die Musik schon lange, ja. Und er hat halt trotzdem immer diese Beweglichkeit gehabt, zu sagen, ich arbeite immer weiter an mir, ich höre nicht auf zu arbeiten. Das ist halt so, das ist so wie wenn du Bodybuilding machst, dann hörst du auch nie irgendwie auf, an dich zu arbeiten, sonst wirst du halt irgendwie ein Fettsack, so. Du musst halt immer weiter an dir arbeiten, Gas geben, sonst sieht's halt irgendwann scheiße aus. So. Und, ja, das war halt bei mir in den letzten Monaten war halt Musik so ultra wichtig,
weißt du. Was denkst du denn, wann man mit dem Album von dir rechnen kann? Weil ich habe jetzt wahnsinnig Bock drauf. Ich sehe so deine Augen. Naja, ich sehe auch wieder das Kind in dir.
Ich denke, es wird schon auf jeden Fall zu meinem Geburtstag. Ich habe am 23. Oktober Geburtstag. Da wird schon so in dem Zeitraum wird dann
bist was. Bist du auch ein Skorpio?
Waage, letzter Tag.
Waage, okay, ja, alles klar.
Und auch die Musiker, mit denen ich diesmal gearbeitet habe, waren super inspirierende, ich sag mal, positive Leute, weißt du? Ich habe mit Kira gearbeitet. Jan Kira, der kommt von ganz unten, vom Bodensee quasi, der kommt aus Lörrach. Ich habe gearbeitet mit Lucry. Ich habe auch mit Mirko etwas gearbeitet.
Wir da haben war die Messernummer genau, ist auch mit Mirko entstanden, ne?
Zum Beispiel, ja, genau. Die haben wir zusammen gemacht.
Super.
Ich denke, ich werde mit Bistram bestimmt auch wieder arbeiten. Ich hoffe, ich werde nochmal irgendwie mit Hamudi von den Royals arbeiten. Vielleicht auch, ich würde auch sehr gerne mal mit den Crates arbeiten, zum Beispiel. Und weißt du, diese Leute, mit denen ich jetzt da im Studio bin, das sind alles Leute, die sind hoch positiv.
Ihr habt gerade angesprochen, den Song Messer, den ist eigentlich ein Bosse-Song gewesen, der dann für eins live für ein Mobbing-Thema geschrieben, produziert worden ist.
Also die Geschichte von diesem Song ist so, eins live hatte diese Anti-Mobbing Monat oder Woche oder so, was halt ein wichtiges Thema ist, weil ich meine, ich finde, das ist so das Beschissenste, was dir passieren kann als junger Mensch, dass du halt irgendwie fertig gemacht wirst von anderen Leuten, mit denen du eigentlich befreundet sein willst. So, ja. Und das kann halt Leute für ihr Leben lang kaputt machen. So, das ist, ich finde das ganz, ganz furchtbar, weil das ist so ein Raum, da kommst du, glaube ich, auch als Elternteil nicht so wirklich rein. Du kannst da schwierig nur helfen. Und wer kann dazu irgendwie was sagen, was die Leute anhören? So, wenn irgendwie die Lehrer das sagen, da hört doch keiner drauf hin. Und es war halt so, dass Aki, also Bosse, der wurde halt irgendwie gefragt, ob er einen Song dazu machen will, weil er halt irgendwie sehr cool ist mit 1Live und ich bin auch cool mit 1Live. Ich habe auch da mal die Krone gewonnen und so und ich mag die Leute da auch bei dem Radiosender gerne. Es ist so einer der wenigen Radiosender, die ich gerne hören würde, ja, wo es jetzt nicht irgendwie so gefühlt irgendwie alle 20 Minuten wieder der gleiche Song kommt. So.
Ja.
Und er meinte dann halt, glaube ich, ja, ich mache den Song,
ja,
aber da muss halt irgendwie mehr Text rein. Und er hat dann halt mich noch gefragt und sie fanden das cool und dann haben wir uns halt getroffen, um diesen Song zu machen.
Ja.
Und ich hatte halt quasi das Instrumental besorgt. Mirko hat es halt gebaut, Mirko Schaffer. Und ich hatte noch meinen Produzenten am Start, den Jan Kira, der halt auch dann quasi noch ein bisschen was dazu gearbeitet hat, noch an den Drums gearbeitet hat. Und es war so ein Tag, ich war halt irgendwie mit Bosse im Studio, aber ich war auch mit Kappi verabredet.
Ja.
Und ich glaube, es war so, dass Kappi irgendwie dann ein bisschen später kam oder so. Und Bosse war dann auch noch da und dann meinte ich halt so zu Kappi, ey, guck mal, ich mache jetzt gerade diesen Song hier mit Bosse, lass uns gleich in dem anderen Studio hier weiterarbeiten an unseren Sachen.
Ja.
Und er meinte dann so, ja, aber warum soll ich hier nicht bei diesem Song mitmachen? Auch für mich ist das ein wichtiges Thema. Ich wurde auch gemobbt, als ich jünger war. Und dann hat er halt seinen Part darauf gemacht und ich finde, es ist ein super authentischer Part, weil, guck mal, Kappi...
Ich finde es richtig gut auch, muss ich sagen. Ja, ich finde es richtig gut.
Für mich ist Kappi halt einer so der größten Künstler, weil Kappi, der ist zu 100% immer in dem drin, was er macht. Das ist alles 100% echt, was er sagt. Da ist auch kein Filter dazwischen, sondern er sagt halt, wie er das denkt.
So. Das ist ein super, wirklich ein großartiger Song geworden. Ja. Genau. Sind in letzter Zeit, in den letzten Wochen für euch irgendwelche Platten erschienen, oder heißt es überhaupt noch Platten, irgendwelche neue Musik erschienen, die euch irgendwie inspiriert hat, die Spaß gemacht hat?
Ja, halt auf jeden Fall CB6 von Kappi.
Mhm.
Samra hat zwei sehr starke Singles rausgebracht, Shoot Ma Shoote und Harami. Das sind auch so Songs, man, wo ich einfach Bock habe. Es macht einfach Bock, das zu hören, wenn einer so gerne rappt. So. Dann von Shindy kam halt Afalterbach.
Mhm.
Und das fand ich auch geil so. Also, weil ich fand so von der gesamten Ästhetik her halt so super geplant und geil. Ich fand davor halt irgendwie von Shirin Gib ihm, fand ich so. Das erste Mal, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, da ist halt so eine Frau, die macht halt richtig Welle, so, auch auf so eine angeberhafte Art und Weise, aber halt trotzdem so, sie fordert das halt einfach ein, dass sie halt auch Spaß haben kann. Das fand ich irgendwie sehr gut. Und ich fand's auch einfach so visuell und so super krass durchgezogen. Ich finde, Juju macht auch gerade sehr, sehr starke Sachen. Ich fand den Intro-Song von ihr richtig, richtig Hammer. Juju rappt auf jeden Fall sehr stabil. Also die ist so, ist natürlich was ganz anderes als Shirin so, ne? Ist halt so eher so, sag ich mal, so eine lokale Berlinerin, so wie man sie auch so von ihrem Style und so verorten kann. So, die ist halt viel mehr, also nicht so glatt und so, aber ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich finde, bin auch sehr gespannt auf ihr Album, definitiv. Ja, ich meine, das ist ja auch schon sehr, sehr viel.
Hat jemand das neue Anderson Park-Album schon gehört?
Ja, noch nicht komplett so reingetaucht. Ich fand es im ersten Hören ein bisschen langweilig leider. Also ich habe die letzte Platte extrem gefeiert von ihm, aber noch nicht so drin. Habt ihr es schon gehört?
Nee, voll nicht.
Ich habe es reingehört, erster Titel gleich mit, ja, schweres Wort für mich, Andre 3000.
Dein Lieblingsrapper.
Hey, voll mein Lieblingsrapper. Es kommt rein, dann mit so, er ist ja auch Schlagzeuger, ne? Ja, und ja. Ich ja auch. Und dann kam das rein und alles so geil, bisschen funky, oldschool. Ich kann es empfehlen. Ich muss man unbedingt mal reinhören. Ich liebe es.
Was ich eigentlich am allermeisten höre derzeit, ist PNL. Dieses französische Duo, die beiden Brüder. Und ich fand halt Odidi, also diese Single, die sie da auf dem Eiffelturm und so gedreht haben, die fand ich halt so unfassbar krass. Ich fand, das letzte Album von denen war noch mehr meins, so mit Onitsuka und Benne. Das haben halt auch meine Kinder sehr, sehr gerne gehört.
Schön.
Aber ey, generell, so schöne PNL ist halt sowas, was Musik angeht, also so mit... Ich meine jetzt einfach die Art und Weise, wie die Songs aufgebaut sind, wie es klingt, so der Sound und so. Das ist für mich so richtig, richtig Next Level. Das habe ich super, super viel gehört.
Mhm.
Ja.
Irgendwelche Bücher, die wir als Tipp raushauen wollen. Ich war letzte Woche war ich bei Dirk von Lotso, spricht man, glaube ich, aus. Ich weiß nie, wie man ausspricht. Der Tokodronik-Kopfsänger, der hat ja ein Buch rausgebracht, ABC aus dem Dachsbau heißt es. Ist so eine Kurzgeschichten oder so eine, ja, eine Prosa-Sammlung und war im Theater in Berlin, hat da vorgetragen, hat gelesen, zwischendrin immer mal einen Song gemacht.
Cool.
Hat mich echt, muss ich sagen, hat mich ergriffen so ein bisschen. Ja? Ich habe immer so ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, habe ihn auch schon ein paar Mal in unterschiedlichen Sequenzen getroffen, damals noch mit mit Pansy unterwegs, eine Kommissar-Band, die ich gemanagt habe, 1900, okay, schieß mich tot. Da hatten wir mal so Begegnungen mit Tokotronik. Und irgendwie, aber der Abend hat mich gecatcht, hat er gut gemacht, hat schöne Geschichten vorgelesen, hat eine wunderschöne Lesestimme. Und auch zwischendrin mal wieder Akustikgitarre raus, paar Songs gemacht, auch Cover-Songs gespielt. Es war echt ein schöner Abend. Also ein Buch, das ich eigentlich nicht lesen wollte und jetzt, glaube ich, lesen werde, weil es tolle Geschichten sind. Ich glaube, auch würde euch gefallen. Bela B. hat ein Buch rausgebracht.
Ja, irgendwas mit Treppenhaus.
Ja, irgendwie Schano, Treppen irgendwie. Dachte ich auch, okay, will ich nicht lesen. Dann habe ich es mir doch irgendwie gekauft, mal so abends auf dem Kindle. Dann habe ich angefangen zu lesen und verdammt, das ist ein gutes Buch.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob er Ghostwriter hat oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Es ist echt ein gutes, abgefahrenes, wirres, krankes Buch geworden. Macht echt Spaß.
Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal lesen.
Mir fiel gerade noch ein, ich habe nämlich das letzte beeindruckende Buch, ich weiß, was du meinst, du liest was und irgendwie du suchst nach was und es befriedigt dich trotzdem nicht so richtig. Sir Peter Ustinov,
ja,
gibt es ein Buch, Achtung Vorurteile. Ich weiß nicht, ob ihr das, falls nicht, ohne Scheiß,
okay,
das ist so witzig. Es ist so genial gemacht und das bringt das Wort Vorurteil nochmal in einen ganz anderen Kontext.
Geil.
Und das ist also ein wahnsinnig spannendes Buch. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinlesen.
Das wird gedickt, auf jeden Fall. Das wird gelesen, wenn du uns das empfiehlst. TV-Serie Netflix. Ich habe vor kurzem die Love, Death and Robots Anthologieserie angeschaut. Die hat mich echt weggehauen.
Ja.
Die ist so krass.
Ja, habt ihr krass die gemacht. Ja, krass gemacht. Das ist halt so ein totaler Trip. Ja. Ich finde, es ist so ein bisschen wie damals, als man das erste Mal Akira gesehen hat. Es ist sowas ganz anderes. Es ist eine visuell spannende Sache. Aber ich habe zwei Serien gesehen, die ich gerade deswegen mochte, weil sie so realistisch waren. Also das erste war Daily Crime. Da geht es, das ist eine kurze Serie und es geht darum, dass in Neu-Delhi vor relativ kurzer Zeit, ich glaube, es ist so vor 2 Jahren oder so gewesen, da wurde eine junge Frau ganz bestialisch vergewaltigt. Und es ist natürlich in dieser indischen Gesellschaft ein Missstand generell, wie da mit Frauenrechten und so weiter umgegangen wird. Und dieses Verbrechen wird halt aufgeklärt von der Polizei, die auch geleitet wird von einer sehr, sehr starken, ich weiß gar nicht, was jetzt ihre Position ist, Kommissarin ist sie nicht, aber halt irgendwie die Leiterin dieser Abteilungen. Und es ist sehr, sehr interessant. Und ich habe eine Verbindung zu Indien, weil mein Onkel und meine Tante da länger gelebt haben. Ich war auch da und ich habe immer wieder irgendwie Anknüpfungspunkte zu Indien. Und es ist ein wahnsinnig, wenn man so will, ein Thriller, der halt als Miniserie erzählt ist, mit unheimlich guten Schauspielern, der einen sehr, sehr genauen Blick zulässt und das, so wie man Indien da erlebt, eben nicht als diese bunte, romantisierende Mogul-Maharaja-Welt, so, aber halt auch nicht irgendwie so wie bei, vielleicht auch nicht so wie bei diesem, wie heißt denn das mit diesem Typen, der irgendwie bei Wer wird mal Slumdog Millionär?
Ja.
So, auch nicht irgendwie so als dieses, so sage ich mal, so leicht angekitschte, bunte, bunte Ghetto, so, sondern wirklich so als diesen Moloch, als dieses Ding, was einfach so in allen Skalierungsstufen viel größer ist, als man das aus Deutschland kennt, aber wo es dann trotzdem so dieses funktionierende, analoge, indische Gesellschaftssystem gibt, wo halt diese Polizei eine wahnsinnig gute Ermittlungsarbeit leistet, dadurch, dass die halt einfach irgendwie so gute Detektive sind und die gehen halt so mit dieser ganzen modernen Technik, mit den Smartphones und so schnell und viel selbstverständlicher um, als man das Gefühl hat, dass bei uns das Behörden machen würden, wo du so das Gefühl hast, dass wenn du irgendwie hier in Deutschland auf einer Polizeistation bist, dass die Leute so eine
Schreibmaschine
auf einer Schreibmaschine irgendwie so die Anzeige aufnehmen, so, ja. Und es ist da alles so viel, viel abgefuckter, als es das bei uns ist, aber trotzdem ist es auch irgendwie so, die ganze Technologie wird so selbstverständlich adaptiert und diese Polizei ist, man kann es nicht anders sagen, ist einfach unheimlich effizient.
Okay, da. Wo läuft
die ist Serie? Unheimlich effizient auf Netflix.
Okay.
Unheimlich effizient und auch kompetent, wie sie das aufklärt. Mhm. Und du hast da auch sehr, sehr starke Frauen drin, sehr, sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Charakterinnen. Und es ist einfach sehr, sehr interessant und es deckt sich wirklich zu 100% so mit dem Bild, was ich aus meinen Indien-Besuchen habe, von Indien. So, das war eine Serie, die hat mich wirklich sehr, sehr geflasht und da habe ich total durchgefiebert, weil das muss man wirklich so an ein oder zwei Abenden durchgucken. Es ist wirklich ein bestialisches Verbrechen auch. Und man hofft halt sozusagen einfach, dass in irgendeiner Form das zumindest aufgeklärt wird und die Schuldigen gefunden werden. Auch wenn das natürlich das nicht gut macht und so. Und die zweite Serie, die ich gerne geguckt habe, war Black Summer. Die kam jetzt erst gerade raus. Das ist so eine Zombie-Kurzserie. Und ich mag gerne so diesen, ich mag gerne so dieses Gefühl von, ey, hier ist eine Welt. Ich mag gerne so Endzeit-Szenarien, wo du das Gefühl hast, dass eine Welt, die sieht von außen intakt aus, aber irgendwie haben alle Bewohner die Häuser verlassen und alles steht leer, weil halt irgendwelche Zombie-Horden rumstreifen. Und guck mal, dieses Gefühl, dass eine Gesellschaft eigentlich nur noch in einer materiellen Hülle besteht, die da ist, während sie eigentlich schon entkernt ist und die Bewohner das verlassen haben und du da so durchstreifst, das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg von unserer Realität. Und es gibt halt irgendwie schon Gegenden auf der Welt, wo das so ist. Zum Beispiel in Japan, wo die Gesellschaft so krass überaltert ist und du einfach ganze Städte und Dörfer hast, die mittlerweile leer stehen. Und es ist unaufgeregt erzählt, diese Serie. Und es ist eine erwachsene, spannende Zombie-Serie. Die wirklich krasse Plot-Twists oder nicht unbedingt Plot-Twists, aber die halt einfach überraschende Sachen hat, wo einfach irgendwie Dinge passieren, die man so aus dem Hollywood-Narrativ nicht kennt. Da darf sowas nicht passieren. Ich will es jetzt nicht irgendwie spoilern,
Also aber nicht so actiongeladen oder nicht so.
Sie ist
wie Barbie Walking Dead vielleicht.
Es ist jetzt nicht irgendwie wie so, hey, okay, das ist so Endzeit, die Leute holen sich jetzt möglichst viel Maschinengewehre und dann werden halt irgendwie die Zombies geslayed und so, ne? Also so ist es halt eben, es ist nicht so actionmäßig und irgendein Tanklaster, auf den man schießt, explodiert, sondern es ist eher so subtiler. Und auch irgendwie glaubwürdiger und realistischer. Okay. Und es hat mir sehr gefallen.
Henning, wir sind zwei, dreimal angesprochen worden von Leuten, die unser Logo ganz arg schön fanden. It's All About, unser schönes Corporate oder wie auch immer Podcast-Logo. An der Stelle ein riesen Dankeschön an den Guido Negenborn. Guido Negenborn ist ein extrem langer Freund von mir, ein unglaublicher Markenstratege und auch dazu noch ein toller Grafiker. War früher auch Gitarrist der Band Pansy, die ich ganz früher gemanagt habe, von der ich vorher erzählt hatte. Und Guido hat, ich glaube, es war der allererste Wurf, den er uns geschickt hat. Wir waren sofort begeistert.
Das erste, ne? Ja, hat dann noch umgeschraubt und wieder zurück zum ersten, so wie es halt immer ist.
Genau, ne? Und an der Stelle tausend Dank an Guido. Guido, vielen Dank für deine Unterstützung. Und er fühlt auch, dass er Teil von dem Ganzen ist. Er geht über jedes Foto rüber, das wir irgendwie schicken. Der ist da echt gerade extrem drin. Danke, Guido.
Danke auch an Steve Nash natürlich.
Genau, der die ersten Fotos gemacht hat.
Die ersten Fotos von uns gemacht hat. Ja. Und
jetzt shooten wir gleich nur mit Henning Schulz. Da freue ich mich auch arg drauf. Da schließt sich so ein bisschen den Kreis. Henning ist auch schon ein langjähriger Kumpel von mir. Hat, glaube ich, auch dieses Flair-Foto oder dieses Sophia Tomala-Foto von der Epic-Platte mit als Assistent geshootet damals. Olli Rath hat das Foto gemacht.
Ja.
Großer Mensch. Und da shooten wir jetzt mal mit Henning noch ein paar Bilder für unseren Podcast. Ja, Mann, nice. Vielen, vielen Dank. Es war eine unfassbar schöne Zeit mit euch.
Ey, vielen Dank fürs Kommen. Ich könnte dir noch stundenlang zu. Ich glaube, wir machen irgendwann machen wir nochmal.
In der zweiten Staffel laden wir nochmal ein, wenn er noch Bock hat.
Ja, wirklich. Ey, es ist so schön, dir zuzuhören.
Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, dass ihr noch viele, viele Podcast-Folgen habt.
Dankeschön.
Bin gespannt, wen ihr als nächsten Gast habt. Wisst ihr es schon? Oder wollt ihr
so ungefähr. Wir haben, ich sag's dir gleich.
Aber ihr wollt es jetzt noch nicht sagen. Nee. Okay.
Danke, ihr habt einen schönen Tag. Lasst es gut gehen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.